Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider.
Herzlich willkommen zu Startup Insider Investments und Exits. Mein Name ist Jan Thomas und ihr wisst ja, jeden Morgen begrüßen wir hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, aus Österreich und aus der Schweiz und wir sprechen über Finanzierungsrunden und über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Und heute mal wieder eine neue Konstellation und zwar eine richtig coole, muss ich sagen, denn ich spreche mit Daniel Rehse, Investment Manager bei UVC Partners. Er war schon öfters hier zu Gast und er trifft heute zum allerersten Mal dabei auf Florian Obst, Principal von Speed Invest. Und die beiden, ja, kennen sich schon lange. Das merkt man auch gleich. Coole Vibes zwischen den beiden, muss ich sagen. Tolle Themen, die sie mitgebracht haben. Deswegen, ja, bevor ich zu viel verrate, alles weitere jetzt von Daniel Rehse von UVC Partners und Florian Obst von Speed Invest. Viel Spaß dabei.
Heute zu Gast
Daniel Rehse. Ich bin Investment Manager bei UVC Partners. UVC Partners ist ein Early Stage Venture Capital Fund mit Sitz in München und Berlin. Wir investieren Tickets von initial 500.000 bis 10 Millionen Euro in B2B Deep Tech Startups. Hier fokussieren wir uns unter anderem auf Mobility, Energy, Robotics, Computing, aber auch Sustainability mit Fokus auf sowohl Hardware als auch Software Startups. Unter anderem sind wir in Flixbus, ESA Aerospace, Aleph Alpha sowie Proxima Fusion investiert.
Und
Florian Obst, Principal bei Speed Invest. Speed Invest ist ein Pre-Seed- und Seed-Fonds mit paneuropäischem Fokus. Wir haben 6 dedizierte Investment-Teams, SaaS und Infra, Climate und Industrial, Marketplaces, Fintech, Healthcare und Deep Tech. Wir bieten operativen Support durch unser Plattform-Team, haben 1 Milliarde an der Management und arbeiten mit einem Portfolio von 250 tollen Firmen.
Investments und Exits.
Daniel, Florian, hallo ihr beiden.
Hi,
ganz neue Runde hier, finde ich super. Freue mich sehr, muss ich sagen. Florian, ich würde fast sagen, wir fangen mit dir an. Ne? Du bist hier quasi die ganz neue Stimme.
Ja, hallo. Freut mich auch heute mal dabei zu sein.
Ja,
ich wähle mich aus dem.
Sitze, ne? Genau, ja.
Ja. Ich bin ganz kurz bei Speed Invest jetzt seit ein paar Jahren, ja, hier aus Berlin heraus, wo ich sozusagen die ganze Flanke SaaS und Infra bespiele und schon seit einer gewissen Zeit mich immer wieder über Deals und private Themen und alles Mögliche mit dem Daniel austauschen. Insofern freut es mich natürlich total, heute mit dabei zu sein.
Ja, man hat schon gemerkt, ihr kennt euch, ne? Haben wir im Vorgespräch gerade schon festgestellt. Daniel, dich kennt man auch, ne? Apropos, ein paar Sätze trotzdem noch zu dir, oder?
Ja, sehr, sehr gerne. Ich bin Daniel, nach wie vor bei UVC Partners als Investment Manager im Münchner Team. Und freue mich sehr, den Florian jetzt bei eurem neuen Format mit reingezogen zu haben und auf die Folge jetzt.
Ja, super. Ich glaube, es wird großartig. Wir haben 2 tolle Themen, würde ich sagen, und wir steigen auch direkt ein, ne?
Let's go.
Ja, genau.
Sehr gerne.
Modal oder Modal, wir wissen es nicht genau.
Ja. Modal, genau. Modal. Es geht um Upskilling. Es geht um eine sehr, sehr große Runde, 25 Millionen im Silicon Valley. Und es geht darum, Corporate Workers, White-Collar Workers, das ganze Thema Data und AI näher zu bringen, beziehungsweise die abzuskillen. Und wir finden das Thema spannend oder haben das mitgebracht, weil da jetzt doch relativ viel im Upskilling-Bereich passiert und nicht mehr so viel Wert nur auf Content Creation gelegt wird, Stichwort Udemy, sondern vor allem es auch darum geht, wie delivert man das Ganze, welche Themen platziert man und wie stellt man sicher, dass die Themen nachhaltig bei den Angestellten ankommen.
Ich glaube, Stichwort Udemy müssen wir gleich nochmal reingehen, aber vielleicht erst nochmal ganz kurz Upskilling, erklär mal vielleicht für die, die es nicht kennen, was das genau ist.
Ja, genau, also Upskilling, gerade im Vergleich zu, sage ich mal, Training. Upskilling geht es wirklich darum, Skills zu lernen, die neue Arbeitswelt in Anführungsstrichen mit sich bringt, um wirklich auf Praxisebene im Unternehmen dann Mehrwert stiften zu können. Versus Training geht es oftmals darum, ja, einfach ein paar Badges zu sammeln, sich Videos anzuschauen und einfach in der Breite ein bisschen mehr zu lernen. Das macht ja Udemy oder hat Udemy sehr, sehr viel gemacht. Aber jetzt ist es so, dass es gar nicht mehr so darum geht, Content zu erstellen und das at scale in den Markt reinzupumpen, sondern vielmehr darum, wie bekomme ich das Thema Mentorship hin, wie bekomme ich das Thema gezieltes Lernen hin, gezielte Inhalte hin und wie stelle ich dann auch sicher, dass nachhaltig die Arbeitskräfte diese Themen verstehen und auch anwenden können. Ganz, ganz wichtig.
Und die Rundengröße zeigt, da ist scheinbar viel Musik im Markt, ne?
Da ist auf jeden Fall viel Musik im Markt. 25 Millionen, das so ein bisschen in den Kontext zu setzen, in dem, also Markt als US, wenn man sich mal die 25 größten anschaut auf Crunchbase, mal kurz reingeschaut, sind das 4 Milliarden, die da jetzt reingepumpt worden sind in den Markt. Also auch so ein bisschen das ins Verhältnis zu setzen, was diese 25 Millionen Runde jetzt von Modal angeht. Es gibt da viele andere Player und auch schon viel Kapital, was da reingeflossen ist.
Speed Invest kennt ja CoachUp, glaube ich, ganz gut. Ne? Ist das sehr nah dran oder ist das sehr weit weg? Also das erinnert mich zumindest ein bisschen daran.
Naja, also CoachUp ist natürlich das, womit du als erstes in deiner sozusagen persönlichen Lebensjourney zu tun hast, wenn du quasi noch auf der Schulbank sitzt und Nachhilfe brauchst. Modal ist dann sozusagen das, was du dann später eventuell brauchen wirst, wenn du im Job up- oder reskilled wirst. Aber ist natürlich für uns auch bei Speedinvest ein riesiges Thema. Ich glaube auch weiterhin einfach sehr, sehr relevant, auch so als Disclaimer. Auch wir bei Speedinvest haben vor einiger Zeit mal ein Investment gemacht in den Bereich Up- und Reskilling. Ich habe auch selber vor Jahren mal bei einem Investment mitgewirkt. Das ist wahrscheinlich die faire Formulierung für Udacity. Und glaube einfach nach wie vor, da ist noch sehr, sehr viel zu holen, beziehungsweise diese ganze Problematik, wenn ich da mal ausholen darf, mit Blick auf den ganzen Bereich Fachkräftemangel ist einfach nach wie vor ein riesiges Problem. Ich glaube, jeder hat es irgendwie schon x-mal gehört. Bestehende Workforce wird natürlich immer älter. Der Markt für Talente ist wahnsinnig kompetitiv und gleichzeitig sind natürlich die technischen Skills, die man heutzutage am Arbeitsmarkt braucht, einfach auf einer sehr schnellen Geschwindigkeit und entwickeln sich natürlich dauernd fort. Und das ist, glaube ich, ein Problem, wo viele Unternehmen eine klare Antwort drauf brauchen. Und eine Antwort darauf ist definitiv dieses ganze Thema Up- und Reskilling. Und ich glaube, vielleicht dann noch als letzter Punkt, trotz einem relativ vollen Markt, ich glaube, jeder kennt die ein oder andere Re- und Upskilling-Plattform, ist die Realität bei Blick in viele Unternehmen, Corporates, Mittelständler und da, wo eben das Problem wahnsinnig relevant ist, so, dass du de facto keine digitalen Lernplattformen hast. Ja, ich glaube, in den meisten Fällen hast du am besten Fall noch irgendwie einen großen PDF-Stack von irgendeiner Incumbent Academy, wo ein paar Inhalte drin sind, aber noch lange nicht an einem Punkt, wo du wirklich es schaffen kannst, deine Workforce abzuskillen.
Und weil du Udacity gerade ansprichst, da gab es ja jetzt neulich diesen, ich sage mal in Anführungszeichen, Exit an Accenture.
Genau, ne? Ja.
Der war ja jetzt nicht glamourös, ne? Vor allem vor dem Hintergrund, was da auch reingeflossen ist, glaube ich, ins Unternehmen und was es für eine Bewertung mal ursprünglich hatte. Das spielt aber jetzt hier in dem Kontext keine Rolle.
Ja, witzigerweise habe ich, wie gesagt, damals mal mitgewirkt bei einer dieser Transaktionen und ich habe sehr viel Kreativität in das Finanzmodell reingesteckt, um irgendwie dem Board gegenüber zu rechtfertigen, dass das ein Unicorn ist. Ich glaube, der Exit-Betrag ist jetzt gar nicht public, aber es ist natürlich schon eine klare Case-Study dafür, dass jeder erkennt sozusagen die Relevanz des Problems an. Viele Player versuchen es zu adressieren, aber gleichzeitig ist es auch wahnsinnig schwierig, hier ein Unternehmen zu bauen, was funktioniert, sowohl ökonomisch, aber auch inhaltlich zu dem, was Daniel gerade sagte, so dass du wirklich die Lernenden abholen kannst und upskillen kannst.
Und wir hatten zwar ein Stichwort Udemy, muss man vielleicht nochmal kurz auf die Gründer hier eingehen, ne?
Ja, genau, das sind, der eine ist ehemaliger Angestellter bei Udemy und hat natürlich auch in dem Bereich, würde ich sagen, auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Basis zu gründen. Ich fand es trotzdem ganz spannend, dass ich nochmal irgendwie so ein bisschen die Value Proposition durchgelesen hatte und was differenziert eigentlich Modal von den anderen Spielern. Einfach der Fokus auf AI und Data, das zum einen und dann zum zweiten das Versprechen, dass es halt deutlich praxisrelevanter ist, dass das Thema Mentorship viel, viel stärker im Fokus steht. Das hört sich im ersten Blick recht gut an. Ich habe allgemein so ein bisschen, als ich mir das Feld angeschaut hatte, das Gefühl, dass es gar nicht so einfach ist, aus wie sie sich da den Winner oder die Winner zu finden, vor dem Hintergrund, dass ja die Kunden große Unternehmen sind, Corporate sind, die stecken da viel Geld rein, um ihre Workforce abzuskillen. Aber aus meiner Sicht zum Teil wissen sie auch noch nicht, wie das funktioniert, in welches Feld sie investieren, welchen Anbieter sie wählen, welche Methodik ihnen gefällt, wie viel Budget sie irgendwie locker machen wollen. Also um ganz konkret quasi da jetzt ein Beispiel zu geben, finden Corporates spannender, in Anbieter in bestimmten Bereichen zu investieren, also sprich AI und Data, dann wäre jetzt Modal irgendwie ein spannender Anbieter, oder streben die eher eine langfristige Beziehung an und sagen, hey, uns geht's darum, ein Startup zu finden, was besonders gut das gesamte Skillset von wie betreibe ich eigentlich erfolgreiches Upskilling unabhängig vom Sektor, unabhängig vom Bereich, und habe dann eine längerfristige Beziehung. Und wenn sich dann in den nächsten Jahren die neuen Hype-Themen entwickeln, die relevant sind für die Workforce, dass ich das mit dem Startup dann zusammen halt mache und nicht quasi auf den nächsten Spieler setze, der dann den Sektor extrem gut gespielt. Deshalb aus VC-Sicht finde ich es gar nicht mal so trivial, da jetzt den oder die Winner zu picken.
Und aus Kundensicht, ich glaube, das darf man auch nicht vergessen, ja. So, wenn ich da kurz einhaken darf. Ich glaube, wenn du das Thema googelst, dann findest du Dutzende Anbieter, die natürlich im Wertversprechen alle stehen haben, dass sie da einen ganz tollen Ansatz haben. Und auch jetzt, wenn ich mir Modal anschaue, ich stimme viel von dem zu, was du sagst, Daniel. Aber ich glaube, das auch wirklich dem Kunden gegenüber zu kommunizieren, dass diese Ansätze die richtigen sind, halte ich persönlich für extrem schwierig. Und deswegen glaube ich, es ist ein relevanter Markt, aber definitiv nicht einfach, da wirklich sehr, sehr groß zu werden.
Aber wären das auch schon die Fragen, die man sich als Modal dann gefallen lassen müsste, wenn man, sag mal, in der frühen Phase mit euch spricht? Jetzt sind sie natürlich Series A und schon weiter, ja. Und offensichtlich gibt es Gründe, da nicht so groß zu investieren. Aber in der frühen Phase, wenn die jetzt bei euch aufschlagen würden, sag mal, vergleichbar wie damals CoachUp, sind das die Fragen, die Sie sich stellen lassen müssten?
Also bei Spin wäre es mit Sicherheit. Ich glaube einfach, um da wirklich einen Category-Winner zu bauen, da gibt es einfach ein Zusammenspiel von verschiedenen Ebenen, wo du einfach extrem gut executen musst. Und na klar, ich meine, wir investieren natürlich immer wahnsinnig früh und oftmals ist vielleicht noch gar keine GmbH vorhanden, wenn wir ein Termsheet schreiben. Aber natürlich wollen wir ein Gründungsteam sehen, die einfach sehr granular über genau diese Themen nachdenken. Ich glaube, es ist wirklich Executional Excellence, didaktische Excellence, die man hier zeigen muss. Und da will man natürlich ein Team backen, die genau dazu zumindest mal schlaue Gedanken und Antworten haben. Ich kenne die Gründer jetzt nicht persönlich, aber mit Blick auf deren CV haben die mit Sicherheit schon ein paar smarte Gedanken dazu.
Magst du noch ein paar Gedanken ergänzen, ein paar Fragen, die man sich stellen lassen müsste, Daniel?
Gerne. Also ich glaube, wie Florian gerade sagt, der CV, wie man sagt, man steigt sehr, 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 sehr early ein. Gut 25 Millionen in Europa ist jetzt nicht mehr sehr, sehr early. West Coast vielleicht nach wie vor etwas earlier. Ist, glaube ich, da genau die Hypothese zu sagen, hey, wenn man da einen Gründer hat in einem Markt, wo man sagt, das ist die oder der Mensch, der da einfach, der oder diejenige ist, die da ein Category da aufbauen kann, ist das, glaube ich, genau die richtige Wette. Wenn es aber jetzt jemand wäre, der den Markt nicht so gut kennt, wären das aus meiner Sicht in der Tat jetzt ein paar Follow-up-Fragen, die da nötig sind. Weil nur zu sagen, ich mache AI und Data, da gibt's ein paar andere Player, die das ebenfalls so bedienen, und dann den Claim zu sagen, ja, unsere Lösung ist quasi the most sticky, also im Sinne von, wenn ihr Upskilling im EWB betreibt, dann weiß eure Workforce, nachdem sie den Content durch hat, besser als bei den Wettbewerbern, was die Inhalte sind. Ich glaube, da in der Tat müsste man noch deutlich tiefer reingehen, was das Thema Kundenakquise angeht, was das Thema irgendwie langfristige Strategie angeht, also was sind die Themen oder die Sektoren nach AI und Data, um da so ein bisschen zu verstehen, kann das quasi der Udemy im Upskilling werden? Und wenn man sich dann existierende Player anschaut, wie jetzt ein Articulate zum Beispiel, die haben 2021, also wirklich zum Hype-Cycle, 1,5 Milliarden in ihrer Series A in Amerika geraced. Also sprich, zumindest ist der ganze Sektor nicht gerade am Anfang. Also sprich, ich sehe es genauso, da müsste man jetzt wirklich nochmal deutlich tiefer reingehen und die Gründer ziemlich stark challengen, weil es jetzt, wie gesagt, kein Whitefield ist.
Startup Insider.
Zeitgleich, weil du gerade die Bewertung ansprachst oder die letzte Runde da in der Peak Time. Hier klingt das irgendwie so, als wären sie zumindest die letzte Runde, die bei Crunchbase dann davor drin war, war aus Q1 22 mit 6,7 Millionen. Ich weiß nicht, ob es die einzige Runde war, weil es nennt sich Venture Round und nicht Seed Round, aber es scheint so auf den ersten Blick erstmal, als wären sie reingewachsen in ihre Bewertung, oder?
Ja, genau, also 32 Millionen US-Dollar haben sie bis jetzt geraced. Also das Thema Upskilling ist ja auch extremst relevant und extremst omnipräsent. Gerade mit Data und AI, das ist, glaube ich, irgendwie zwei Bereiche, wo und kein Unternehmen mehr weggucken kann. Das heißt, jeder muss sich damit beschäftigen. Und VC ist ja nach wie vor ein Geschäft, wo man sehr, sehr früh Wetten auch sehr, sehr hypothesenbasiert eingehen muss. Und da haben die Investoren vielleicht auf Basis der Gründer, auf Basis von Dingen, die wir jetzt vielleicht nicht wissen, einfach eine sehr, sehr starke Wette jetzt nochmal auf das Unternehmen platziert.
Dann nehmen wir das mal vielleicht als Brücke zum zweiten Thema, das ich mitgebracht habe, nämlich frühe Wetten. Jetzt kommen wir hier zu einem Unternehmen, da sind wir in einer deutlich früheren Phase, gefühlt auch noch eine große Wette. Also ihr müsst mir mal erklären, was die machen. Das ist nicht ganz so leicht zu erfassen, finde ich.
Ja, es ist wahnsinnig spannend. Es geht um Interloom, noch ein tolles Startup aus München, die sozusagen AI-basierte Prozessautomatisierung anbieten. Ich glaube, so bei Prozessautomatisierung denkt man dann oftmals irgendwie an RPA. Das geht auch sehr, sehr, sehr in diese Richtung, wo es natürlich schon ein paar Spieler gibt, Stichwort UiPath. Aber auch hier, ich glaube, da zeigt sich natürlich auch, wenn man mal in Unternehmen reinschaut, dass quasi die tatsächliche Adoption und Anwendung eben von RPA, also quasi dieser Automatisierung von gewissen Prozessschritten im Unternehmen, tatsächlich gar nicht eine so wahnsinnig hohe Adoption bei Kunden haben. Und was ihr euch da vorstellen könnt, es geht im Grunde genommen darum, UiPath kommt dann sozusagen zu euch ins Unternehmen an, schaut sich die jeweiligen Prozesse an, versucht die zu mappen und dann im Grunde genommen mit einem Workflow-Builder diese Prozesse hardcoded nachzubauen, damit die halt automatisiert funktionieren können. Das siehst du natürlich viel im Accounting oder im Finance-Bereich, wo man das sehr gut anwenden kann. Aber eben limitiert, dadurch, dass es natürlich teuer ist. Ja, du musst halt anfangs diesen gesamten One-Off-Project sozusagen einmal finanzieren. Und das zweite Problem ist, dass klassisches RPA im Grunde genommen relativ starr ist. Ja, also ich erkenne sozusagen bei euch im Prozess, wie macht ihr das im Accounting? Code das einmal fest sozusagen im System. Das lässt allerdings leider relativ wenig Flexibilität für eine ja doch sehr dynamische Realität. Und Interloom ist die Antwort auf dieses Problem, ja. Also so die VC-Tagline wäre jetzt irgendwie AI-enabled RPA oder so. Und was du da halt machst, ist, du gibst sozusagen Logdaten deiner internen Prozesse an die Software und die versucht dann sozusagen basierend auf den Aktivitäten der Mitarbeiter zu erschließen, wie der Prozess funktionieren kann und soll und wie man diesen dann automatisieren kann. Ja, also du kannst dir das wirklich vorstellen, da schmeißt du irgendwie Videos von Calls rein, Protokolle von Anrufen, von mir aus E-Mails und Slack-Nachrichten und der Ansatz hier von Interloom ist dann wirklich basierend auf diesen Daten Prozesse zu erkennen und dann selber sozusagen Automatisierung vorzuschlagen.
Perfekt, ja, super erklärt, finde ich. Trotzdem, also dieses AI-enabled, ich glaube, das ist ja so ein Thema, das sieht man jetzt wahrscheinlich, das ist so das Minimum, wenn man nicht sagt AI-inside, dann ist es zumindest AI-enabled gerade, ne?
Ich sage alle Startups sofort ab, wenn die nicht AI-driven sind.
Ist schon so gerade, ne? Ja, also zumindest irgendwie muss es da auftauchen wahrscheinlich, ne? Ja.
Naja, also ich meine, das liegt natürlich auch jetzt an meinem Fokus. Bei Speedinvest ist es schon ein großes Thema, was ich mir anschaue, aber ich würde jetzt bei Interloom tatsächlich vermuten, dass hier schon smartere Algorithmen dahinter liegen. Und ich glaube, das zeigt sich auch sehr schnell in der Anwendung, weil natürlich das Wertversprechen, schnelle Implementierung, dynamische Lösung ist natürlich wahnsinnig groß und das ist schwierig abzubilden mit, ich sag mal, herkömmlichen RPA-Lösungen.
Und dir jetzt als AI, zumindest unter anderem fokussiert Investor, wie hat dir dann geschmeckt, dass hier irgendwie Air Street Capital Pressemeldung hieß es, Early Stage KI spezialisierter VC aus London investiert hat?
Ja, ich sag mal, Glückwunsch an alle Beteiligten in der Runde. Die machen natürlich super Arbeit und sind ja genau auch auf dieses Thema eingeschlossen. Insofern, so von außen scheint es nach einem sehr guten Fit. Insofern bin ich natürlich sehr glücklich für Gründer und Investoren.
Aber ist das, also tatsächlich, ich hätte jetzt gedacht, mittlerweile ist dann auch jeder Investor eigentlich ein AI-Investor oder spezialisierter Investor? Ich glaube, das geht ja auch nicht mehr. Deswegen wollte ich nicht mehr anders. Deswegen wollte ich fragen, ob das überhaupt noch ein Claim ist, den man sie für sich dann irgendwie so propagieren kann als VC.
Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ich versuche es irgendwo aufzuschreiben. Hoffe, dass das auch in meiner Kurzbio des heutigen Podcasts nicht erwähnt wird.
Wird die Headline.
Genau. Nein, es ist wahnsinnig richtig und es gibt natürlich immer Hype-Trends in unserem Business und derzeit ist everybody ein AI-Guru, ein Genius und hat da einen großen Mode.
Ja. Und Daniel, jetzt kommt ja auch noch aus München, ne?
Genauso ist es. Auch mit einem sehr, sehr spannenden Gründer, der vorher auch schon einen starken Exit hingelegt hat. Zu dem Thema AI-Investor, ich glaube, es ist in der Tat was ja omnipräsent ist, aber gleichzeitig vor allen Dingen auf das Application Layer abzielt und sich bei, sage ich mal, der Infrastruktur, dem Infrastruktur Layer sich so ein bisschen dann die Spreu vom Weizen trennt, weil Application ist ja de facto dann eigentlich alles mit Software und dem Schuss AI in Anführungsstrichen. Und das wäre jetzt genau so ein bisschen meine Frage, wo ich bei Interloom gerne mehr verstehen würde. Die Application-Ebene, die Value Proposition da total verstanden, aber jetzt würde mich extrem interessieren, was haben Sie da quasi selber entwickelt? Wie tief gehen da deren Algorithmen, deren Machine Learning Modelle? Oder tappen Sie da quasi dann doch viele Startups dann in OpenAI, in Aleph Alpha, in existierende Machine Learning oder Large Language Modelle und dann bröckelt immer so ein kleines bisschen oftmals die Fassade eines sehr, sehr cool klingenden Pitches.
Daniel, ich glaube, wenn UVC dir einen Kurs bei Modal sponsert, dann wärst du wahrscheinlich in der Lage, die Frage selber zu beantworten.
Das kann ich immer pitchen.
Also wenn ich da direkt reagieren kann, ja, also ohne jetzt auch die Technologie hier intim betrachtet zu haben, ich würde das natürlich sofort unterschreiben, Daniel. Das ist natürlich oftmals eine Tagline und oftmals nutzt du hier einfach Modelle, die so ein bisschen rappermäßig sozusagen für deinen Use Case angepasst werden und prompt ist man schon das AI-Startup. Meine Vermutung bei Interloom, von dem, was ich verstehe, ist, dass schon hier ein paar smarte Köpfe dahinter stecken und sich da auch wirklich Gedanken machen, wie kannst du es auch wirklich auf diesen Case anwenden. Du hast ja hier auch das Zusammenspiel von verschiedenen Technologien, so wie ich es verstehe. Also du brauchst natürlich komplexere Datenbanken, du musst dieses ganze Thema AI-driven Data Process Mining beherrschen und das dann auch vereinen mit AI-Agents, die es für dich automatisieren. Und ich glaube, dieses Zusammenspiel, ist das jetzt Fundamental AI Research? Nein, das würde ich definitiv nicht sagen, aber meine Vermutung ist schon, dass du hier natürlich ein gewisses Vorwissen brauchst, um das smooth abbilden zu können.
Total, aber der Move, den sie da machen gegen UiPath mit 1 Milliarde Umsatz 2023, ist auf jeden Fall lobenswert und ich bin super gespannt, wie weit sie da kommen. Also definitiv cooles Team, cooles Thema auch und dann kommt so ein bisschen drauf an, in welche Richtung wollen sie gehen. Sind sie vielleicht ein Startup, was da vielleicht noch eine Nische fehlt und wollen vielleicht sogar von UiPath mal gekauft werden oder wollen sie halt wirklich Head-to-Head in Anführungsstrichen mit großen Playern dann gehen.
Also UiPath, ich gucke hier gerade noch auf den Börsenkurs, immer noch 12 Milliarden wert. Die sind zur Peak-Zeit, also sehr, sehr gutes Timing für den Börsengang damals. Ne? Also da sind sie halt deutlich drunter, aber 12 Milliarden ist ja, also darf man jetzt auch nicht verachten irgendwie. Ich wollte nur mal kurz fragen, weil ihr gerade sagtet, Log-Daten offenlegen. Ist das so ein Thema, was sich hinterher leicht verkauft oder hat man eher so dieses Problem, also gibt es da so Ressentiments, wo Unternehmen einfach sagen, das wollen wir noch nicht oder ist es vielleicht andersrum sogar, moderne Unternehmen müssen das sogar machen, weil sie ansonsten perspektivisch nicht wettbewerbsfähig sind wegen genau diesem AI-driven Process Automation, was eigentlich vielleicht so ein Underlying Layer wird für alle guten Unternehmen?
Also ich glaube, das ist definitiv ein Thema. Ich meine, die sitzen ja in Deutschland, der Go-to-Market ist ja auch genau das, der deutsche Mittelstand, da sind ja auch teilweise industrielle Unternehmen und teils einfach konservativere Käufer dahinter. Wenn du mich jetzt fragst, ob jetzt Data Privacy ein Thema ist bei einer Implementierung so einer Lösung, also ich mit Sicherheit ein Thema, was adressiert werden muss. Ich glaube aber, es gibt schon Case-Studies, dass das abbildbar ist, wenn du da wirklich deine GDPR-Compliance und Data-Privacy Initiativen wirklich beweisen kannst, sollte es möglich sein. Aber es macht definitiv den Go-to-Market nicht einfacher. Daniel, ich weiß nicht, ob du es anders siehst.
Ja, nee, 100%. Also Amerika wäre sicherlich für die Kollegen der einfachere Markt, in Anführungsstrichen, gewesen. Auf der anderen Seite, wenn sie hier den europäischen Markt knacken, vielleicht ist das dann auch so ein bisschen der Differenziator zu einem UiPath, wo sie halt quasi genau bei dem Thema automatische Logins etc. eine Lösung mitbieten, die das halt dann GDPR-compliant macht. Mhm. Das könnte zum Beispiel so eine Differenzierung sein.
Und das andere, was ich mich irgendwie im Sales Pitch gefragt habe, ist dieser vielleicht schwer zu beziffernbare ROI, ne? Also was genau ist, also wann genau hat sich das Ganze bezahlt gemacht?
Total richtig. Also absolut richtig. Und ich glaube, das ist wieder so ein Thema, wo alle potenziellen Käufer das sofort unterschreiben, dass man viel automatisieren kann, dass viele Ineffizienzen bestehen. Und wenn du dann wirklich in den Sales-Prozess reingehst, man da klare Case-Studies sehen möchte, wo da die Einsparungspotenziale sind. Ich glaube, in dem Case kannst du aus verschiedenen Richtungen argumentieren. Mit Sicherheit ist ein großer Hebel die Einsparung von Personen, die das sonst händisch machen. Dadurch wird es einfach effizienter. Ich glaube, da gibt es mit Sicherheit auch einen Pitch, den du machen kannst mit Hinblick auf reduzierte Fehlerquote. Auch das glaube ich. Aber klar, ich glaube, um das halt wirklich at scale verkaufen zu können, musst du definitiv da klare Case Studies zeigen können. Und das taktiert natürlich auch so eine gewisse Vertikalisierung auch für diese AI-driven RPA-Plays, wo du sozusagen in gewissen Branchen, Nischen, Use Cases einfach bewiesen hast, was das ökonomisch bei Kunden heißt und damit dann hausieren gehen kannst.
Und dann hast du durch die Schwierigkeit, dass du oder dass das so Use Cases sind, die einfach eigentlich zu 99% oder 100% funktionieren müssen. Also 80-20 hilft dir da wenig weiter. Wenn man sich als Beispiel mal irgendwie so das Thema automatisches Datenfilling raussucht, dann ist das zwar ganz nett, wenn Lösungen irgendwie 80% PDF-Dokumente vorfüllen können, ja, 20% dann aber immer noch falsch sind und dann doch jemand dann wieder draufschauen muss über das Gesamte. Also sprich quasi da die Ambition zu haben, zu 100% zu kommen mit AI, ist glaube ich da der spannende Claim.
Oder als Alternative einen guten Umgang sozusagen mit diesen letzten 20%, genau. Ja. Dass du dann eben irgendwie Human in the Loop ein Lösungsmodul bauen kannst, sodass du sozusagen den Deskworker befähigen kannst, sich auf diese klaren Edge Cases, die auch trotz smarter AI-Modelle nicht abgebildet werden können.
Wobei ich mir fast vorstellen könnte, wenn du dann wirklich eine Software hast, die Fehler implementiert und du die hinterher noch suchen musst, ich glaube, es ist fast anstrengender, als wenn es gar keine Software gibt, die das macht, ne?
Deshalb fehlen ja auch viele dieser RPA-Projekte oder automatischen Dateneinladungsprojekte. Genau, das hatte ich im Vorfeld auch gesehen, dass das quasi der Claim ist, weil es gibt dieses entweder ganz oder gar nicht. Mhm. Und ich glaube, Deloitte oder sowas hat das genau gefleckt, dass halt viele Projekte irgendwie ambitioniert starten und dann genau in dieser 80-20-Phase stecken bleiben und dann quasi komplett einbetoniert werden, weil es halt dann so painful ist, auf dieser Basis weiterzumachen. Ja.
Klingt aber jetzt so, als suchen wir das Haar in der Suppe. Ich glaube, es ist genau gegenteilig, ne? Ich glaube, wir freuen uns alle gerade erstmal, dass es so ein Unternehmen gibt, ne? Oder interpretiere ich das falsch?
Vor allen Dingen aus München.
Aus München.
Definitiv.
Mit einem Londoner Spezial, auf KI spezialisierten VC, ne?
Genau, im Isar Valley, genau.
Cool, also tolle Themen, finde ich. Dann zum Schluss vielleicht nochmal euer Pitch, wer darf sich bei euch melden?
Also bei uns, UVC Partners, darf sich jeder Gründerin melden, die B2B Deep Tech macht. Sehr, sehr gerne auch nerdigere Themen, Software, Hardware, like. Und genau, bei mir oder meinen Kollegen, unsere E-Mails sind auch auf unserer Webseite, freuen uns immer über einen coolen Coffee-Chat und Austausch zu Themen im B2B Deep Tech. Mhm.
Ja, spannend. Bei uns ist es wirklich in Europa Pre-Seed, Seed, alles, was große Märkte und spannende Gründerteams sind. Für mich speziell, ich liebe alle Themen, die so auf diesem ganzen SaaS-Infra-Stack sitzen. Das heißt, alles, was man so in der SaaS-Welt wirklich anklicken kann, aber wirklich bis runter auf die Infra-Welt, wo man mit der Command-Line umgehen können muss, ist für mich spannend und auch mich könnt ihr mit Sicherheit kontaktieren.
Und wann geht das los bei euch? MVP, also irgendwas Klickbares schon oder auch schon PowerPoint oder Ideenstatus oder wann möchtest du in den Austausch gehen?
Nichts ist zu früh bei mir.
Cool. Das ist doch eine schöne Aussage. Bevor es dann, bevor man dann aus Versehen mit Investoren in London sprechen muss, ne?
Ja, genau das.
Cool. Hat mir großen Spaß gemacht. War eine tolle Runde. Dann bis zum nächsten Mal, ne?
Vielen Dank euch beiden.
Ciao.
Bis dann, servus.
Ciao. Ciao, ciao.
Investments und Exits. Das war das Gespräch mit
Florian Obst
und
Daniel Riese.
In der aktuellen Folge Investments und Exits. Wir brauchen dein Feedback. Unsere Mission ist es, das relevanteste Medium in der deutschsprachigen Startup-Szene zu werden. Wir stehen mit unserem Namen dafür ein, dass unsere Inhalte und Produkte deinen Ansprüchen gerecht werden. Daher schreib uns gerne deine Anmerkungen, Hinweise und Kritik an info@startup-insider.com oder hinterlasse einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Aufgepasst! Bei uns gibt es jeden Tag alle relevanten Nachrichten und Updates aus der europäischen Startup-Szene. Wir versuchen in breiter Masse die spannendsten Akteure der Startup-Szene zu interviewen, damit du zu deinem Thema alle wichtigen Informationen findest. Damit du nichts verpasst, abonniere uns ganz einfach kostenlos auf deiner Streaming-Plattform. Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.